BR Heimat. Habe die Ehre.
Genau, habe die Ehre und grüß Gott beieinander zu Habe die Ehre. Heute am Freitag, 8. Mai. Ich bin's, der Markus Dremmel. Gartensprechstunde wäre wieder. Und ich vertrete die redaktionell heute anderweitig beschäftigte Edith Schowalter, was mir eine Ehre ist. Und mir ist es auch eine Ehre, gleich mit unserer Gartenexpertin Isolde Keil-Vierheilig zu konferieren, die uns aus dem Studio in Würzburg zugeschaltet ist. Und damit jetzt Platz nehmen im Wartezimmer oder auf der Gartenbank. Erst macht man einmal eine Schladlmusi und dann legen wir los. Die Schladlmusi, das Röckchen, ein Marsch ist es gewesen. Gartensprechstunde, Marsch, Marsch, heute bis um 12 Uhr und damit habe die Ehre und guten Morgen nach Würzburg, wo uns die Isolde Keil-Vierheilig, unsere BR-Heimat-Gartenexpertin von der Gartenakademie Veitshöchheim, wieder zugeschaltet ist. Isolde, ist alles easy am Mäh? Wetter bewölkt?
Ja, Wetter sehr bewölkt. Ich schaue gerade aus dem Funkhaus raus. Dunkle Wolken, manchmal ein bisschen blauer Himmel noch dabei, Temperaturen. Jetzt nicht so, dass man sich so wohlfühlt. Jacke braucht man also schon noch.
Weiter herunten an Isar, Inn und Donau ist auch ein bisschen durchwachsen, also blauer Himmel gelegentlich, aber auch ein bisschen bewölkt. Also quer durch Bayern ist halt da so und da so. Drum beschäftigen wir uns weniger mit dem Himmel als vielmehr mit der Erde. Und ich sollte, heute geht's vor allem um die Torferde oder umgekehrt ums torffrei oder torfreduzierte Gärtnern.
Ja, genau. Jetzt sieht man ja überall die Beet- und Balkonpflanzen, die ja drauf warten, eigentlich nur in die Blumenkästen eingepflanzt zu werden, um Balkon und Terrasse zu verschönern. Und da brauche ich natürlich auch gute Erde, gutes Substrat, um damit auch einen Erfolg zu haben. Und deswegen nehmen wir vor allem torffrei und torfreduzierte Erden. Und da muss ich ein bisschen was anders machen, als das ich vielleicht die letzten Jahre gewohnt war.
Und darüber werden wir reden heute unter anderem und über viele andere Themen natürlich. Und wer Fragen hat, entweder zu dem, was wir gerade reden oder sonst was, jederzeit wie gehabt an studio@br-heimat.de die Fragen stellen. studio@br-heimat.de. Ob das heute ein Biergarten weder wert oder nicht, das stellt sich noch raus. Falls nicht, dann fahren wir zum Baumarkt oder zum Gartenbaumarkt und holen uns eine Pflanzerde. Isolde Keil-Vierheilig, unsere BR-Heimat-Gartenexpertin von der Gartenakademie Veitshöchheim, ist uns im Studio Würzburg zugeschaltet. Isolde, warum gärtnert man heutzutage eigentlich eher torffrei oder zumindest torfreduziert, oder warum sollte man das gegebenenfalls tun?
Ja, es ist ja so, Torf ist ja eine endliche Sache, also der wird ja immer abgebaut und der wird immer weniger. Und es ist halt so, beim Abbau wird auch sehr viel CO2 freigesetzt. Und wenn ich das reduzieren kann, das ist natürlich sehr wichtig auch für unsere Umwelt, für unser Klima. Und deswegen hat man auch schon vor einigen Jahren schon angefangen, den Torf in den Substraten, in den Erden zu reduzieren. Und es war auch die Empfehlung, dass jetzt sogar 2026 für den Freizeitgärtner keine torfhaltigen Erden überhaupt mehr im Handel sind. Und wenn man sich so umschaut, findet man auch kaum noch was mit Torf eigentlich ist. Also zumindest sind die Erden dann auch torfreduziert. Aber so ganz einfach ist es nicht, weil Torf war ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Torf hatte eine perfekte Struktur für die als Erde, konnte Wasser gut speichern, war nährstoffarm, hatte einen niedrigen pH-Wert und die Erdenwerke konnten damit dann auch ganz gut arbeiten und haben eine tolle Substrat eigentlich hingebracht. Aber jetzt mit den Torfersatzstoffen kann das natürlich Probleme machen, weil man sucht halt auch verschiedene Ersatzstoffe. Und manchmal ist es dann so ein bisschen fast wie eine Wundertüte, wenn man so einen Sack aufmacht, dass man gar nicht weiß, was ist eigentlich drin. Weil es wird zum Beispiel verwendet, verschiedene Komposte werden verwendet, Holzfasern von heimischen Nadelhölzern, Rindenhumus, Kokosfasern oder Kokosmark, Ton oder auch mineralische Zuschlagstoffe kommen da dazu, also so wie BIMS oder so, um das dann strukturstabil zu haben. Und das Ganze verändert sich aber auch, weil es ja organisches Material ist, eben zum Beispiel ja die Holzfasern oder die Komposte. Und dann weiß ich eigentlich gar nicht, was ist da drin, wie wirkt das Ganze, kommt Sonne auf den Erdsack dann oder verpilzt das Ganze. Also es ist manchmal wirklich so eine Wundertüte, ich mach's auf und denke mir, ups, was ist da eigentlich drin? Und ja, danach muss man sich auch ein bisschen richten und dann auch sich einfach anders verhalten, wenn man jetzt da die Pflanzen eben in die Gefäße gepflanzt hat damit.
Genau, weil du sagst, Wundertüte, also ja. Torf ja. reduziert, Torf reduziert haben wir gesagt, deswegen, weil man die Umwelt schonen will. Ja. Also das, was jetzt drin ist, ist aber, kann man davon ausgehen, dass es dann auch einigermaßen umweltschonend drin ist, oder ist da alles Mögliche drin, wie du sagst, was da
ja, also man versucht halt mit diesen verschiedenen ja, Zuschlagstoffen oder Ersatzstoffen, versucht man halt ja die Eigenschaften des Komposts wieder zu bekommen, und das ist halt sehr schwierig, und deswegen macht auch jede Erdfirma eine eigene Mischung und so. Und manchmal funktioniert es gut, das andere Mal eben nicht. Und dann ist halt auch wichtig, dass ich, früher konnte ich mir mehrere Säcke kaufen und naja, hat es nicht oder war es zu viel, konnte ich es das nächste Jahr. Jetzt mit den torfreduzierten oder vor allem die torffreien Erden ist es halt schwierig, weil die weiter oder weil die sich zersetzen durch das organische Material, was da drin ist. Aber es sind natürlich Komposte drin, das ist ja aus Kompostwerken dann teilweise somit. Das sind gütegesicherte Substratkomposte, die verwendet werden. Dann sind die Holzfasern, hofft man, aus heimischer Nadelhölzern verwendet. Kann natürlich wieder in Konkurrenz kommen, wer jetzt Holzpellets hat. Also das ist auch bei den Kokosfasern, Kokosmark, da ist immer ein bisschen so die Ökologie. Ja, wo kommt es her? Das muss dann auch entsalzt werden, weil das ja mit Salzwasser aufgeschlossen wurde. Also es ist alles nicht ganz so einfach. Aber das ist auch für die Erdenwerken eben ganz schwierig, da das Richtige noch zu finden. Deswegen ist oft auch jetzt torffreie Erde teurer, weil eben die ganz viel Forschung auch noch dahinter steckt. Sage ich jetzt einfach mal so, ja.
Richtig, aber man kann damit umgehen, wenn man weiß, wie. Also es ist komplizierter, sagst du.
Ja, finde ich da schon, ja. Also auch für mich als Gärtner.
Darüber werden wir reden. Vor allem wahrscheinlich Düngung und auch das Gießverhalten wird sich bei diesen torffreien Erden gegenüber Torferden ändern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon so, dass früher hat man immer gesagt, lieber weniger oft und dafür durchdringend gießen. Gilt weiterhin für Pflanzen im Garten. Aber bei den Pflanzen in Gefäßen, da ist es jetzt eher so, dass ich lieber weniger an Menge Wasser gebe, dafür öfter. Weil diese torffreien Erden sich oft schlechter benetzen lassen und das Wasser schneller durchfließt. Deswegen sollte ich auch zum Beispiel einen Untersetzer drunter machen, weil das ist ja organisches Material, was da drin ist. Das Wasser fließt schnell durch, nimmt aber Huminstoffe mit, und dann wird so die Terrasse oder so, das wird dann schnell braun. Also von daher ist es schon sinnvoll, immer einen Untersetzer zu haben. Das ist ganz wichtig. Mit der Düngung ist es so, dass dadurch, dass viel
Darf ich dich unterbrechen, weil die Teufinkel muss ich bereitstünde mit dem Schneebergbarischen. Wir haben dann nur so viel Zeit. Also jetzt haben wir gelernt, man muss anders damit umgehen. Ja. Düngung, Wasser haben wir fast schon geklärt. Bei der Düngung, da reden wir gleich weiter. Wir gärtnern meist torffrei heutzutage, haben wir gesagt. Wahrscheinlich, weil es umweltschoner ist. Umweltschonender, was heißt nicht nur wahrscheinlich, es ist umweltschonender, wenn man nicht so viel Torf verbraucht, was es aber nicht unbedingt einfacher macht, weil sich die torffreien Erden oft ganz unterschiedlich ausfallen können, haben wir gerade gehört, weil sich Wasser- und Nährstoffaufnahme anders verhalten, als man das von der Torferde gewohnt ist. Ich sollte in Würzburg vielleicht nochmal zum Gießverhalten und zum richtigen Düngen bei torffreien Erden. Wie macht man es richtig?
Also es ist so, dass die torffreien Erden ja anders reagieren als Torf, weil Torf war ja sehr wasserhaltefähig. Und das funktioniert jetzt bei den torffreien Erden nicht so gut. Deswegen heißt jetzt hier auch, gießen Sie nach Bedarf. Also es ist so, dass man eigentlich bei den torffreien Erden lieber weniger oft, weniger an Menge, aber öfter mal gießen muss, besonders eben an heißen Tagen. Da kann es also wirklich fast zweimal am Tag sogar sein, dass man dann nachgießen muss. Es ist auch so, das Wasser wird nicht so gut gehalten, es läuft also durch den Topf durch, deswegen am besten einen Untersetzer. Ja, wie merke ich denn eigentlich, ob die Pflanze Wasser braucht oder ob die Erde komplett trocken ist? Das ja, tricky dabei ist nämlich oft, dass die Erdoberfläche sehr trocken ausschaut und unten drunter ist es aber noch sehr feucht. Also kann ich es testen, indem ich beispielsweise einfach mal so eine Fingerprobe mache, so mal rein teste. Ist es weiter unten auch noch feucht oder trocken? Was muss ich da tun? Oder aber ich hebe das Ganze mal ein bisschen an. Also, dass ich mein Gefäß mal ein bisschen hochhebe und sage, oh, das ist ja ganz leicht. Na, dann muss ich auf jeden Fall nachgießen. Und was halt auch bei den Erden ein bisschen das Problem vielleicht ist, dass Feinstoffe, die werden mit der Zeit so nach unten in den Topf unten reingewaschen und da bleibt es dann länger feucht. Und das ist halt auch ein Problem, dass manchmal Wurzeln absterben könnten. Also da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten. Und was natürlich grundsätzlich immer ist, je größer mein Gefäß ist, umso besser ist es auch mit dem ganzen Gießverhalten, weil die Pflanze dann doch auch mehr Möglichkeiten hat, ihre Wurzeln zu bilden und damit kann sie auch das noch verfügbare Wasser auch besser aufnehmen. Also das ist grundsätzlich, je größer der Topf für die Pflanze, umso besser. Oder auch so Wasserspeicherkästen, die kennt man ja eigentlich auch schon länger. Auch die sind eigentlich ganz gut, weil die das dann ein bisschen ausgleichen können.
Zum Wasser, ganz kurze Frage, welches Wasser nimmt man her? Also ist vielleicht eine saudumme Frage jetzt, aber ich denke immer, oder ich habe irgendwann einmal gehört, ein bisschen abgestandenes Wasser ist besser, wird es frisch aus der Leitung oder ist das wurscht?
Also ich nehme, wenn es geht, auf jeden Fall Regenwasser, das sammle ich eigentlich. Oder wir haben ja auch immer wieder mal so richtige Trockenzeiten, wo auch kein Regenwasser da ist. Dann nehme ich auch mal das Wasser, wenn ich jetzt Gemüse gewaschen habe oder so und nehme das dann einfach auch her. Aber dass man jetzt das unbedingt sagt, das ist abgestanden, das ist besser. Es ist halt so, dass wenn es aus der Leitung kommt, hat es halt 8 Grad eigentlich. Und es ist für viele Pflanzen einfach zu kalt. Von daher vielleicht auch das Abgestandene, dass es einfach sich ein bisschen schon erwärmt hat.
Das glaube ich ist nur beim Menschen so, Isolde, dass man eher das Bier kalt trinkt, gell?
Ja, das glaube ich auch.
wo wir schon bei der Düngung wären. Düngung bei torffreien Erden, jetzt haben wir über das Gießen geredet, was braucht man für besondere Nährstoffe möglicherweise, was nicht drin ist in der Pflanzerde?
Ja, es ist also so, dass auch die torffreien Erden in der Regel schon vorgedüngt sind, aber das Problem kann bei denen sein der Stickstoff, weil wir haben ja in der torffreien Erde auch verschiedene Holzfasern drin und auch Sachen, die selber den Stickstoff verbrauchen praktisch, weil die ja sich zersetzen mit der Zeit. Und dann kann sein, dass eben der Stickstoff fehlt. Das sieht man dann auch an der Pflanze, dass sie ein bisschen heller wird vom Laub her oder so. Man kann dann jetzt zum Beispiel gleich am Anfang ein bisschen Hornmehl oder Horngrieß mit in die Erde mit reinmischen, bevor man eben pflanzt. Oder wenn man merkt, oh, jetzt wird es wirklich ein wenig heller, dann kann man natürlich auch einen Flüssigdünger nehmen, einer, der stickstoffbetont ist, oder auch einen mineralischen Dünger, der auch sehr viel schneller wirkt, wie wenn man jetzt eben so Hornprodukte mit verwendet. Die eben gleich am Anfang, das andere kann man dann als Notfall praktisch reinmachen.
Blüten der Liebe, damit schön blüht im Garten und auf dem Balkon. Deswegen haben wir unsere Gartensprechstunde und heute zu Gast die Isolde Keil-Vierheilig von der Gartenakademie in Veitshöchheim, zugeschaltet uns aus Würzburg. Wir haben schon erfahren, wie man insbesondere mit torffreier Pflanzerde umgeht, wie man sie gierst, wie man sie düngt. Dazu, Isolde, aber vielleicht doch noch eine Frage. Kann man Pflanzerde vom letzten Jahr wieder gerade so gut hernehmen, als wenn es neu war, oder ist da nichts mehr drin? Hm. Hoppala, jetzt habe ich da die Musik eingespielt statt die. Jetzt, ich sollte.
Ja, also Ja, man kann die schon auch wieder mitverwenden. Ich würde auf jeden Fall ganz viel neue Erde auch noch dazu nehmen. Aber was man besonders merken wird, dass da auch noch Leben drin ist. Oder oftmals ist Leben drin, dass man so dicke Engerlinge findet in diesen alten Erden. Und das sind in der Regel die Engerlinge des Rosenkäfers. Denn die Larven, also diese Engerlinge, die ernähren sich jetzt nicht von den Wurzeln der Pflanzen, sondern die ernähren sich von den Holzfasern. Die Holzfasern, haben wir ja schon gesagt, sind ein Torfersatzstoff, einer der vielen Ersatzstoffe. Und ja, und deswegen hat man da verstärkt eigentlich jetzt auch Rosenkäfer immer wieder in seinen, ja, in seinen alten Erden auch mit drin. Man muss die natürlich sorgfältig rauslesen, das wäre auf jeden Fall wichtig. Weil falls jetzt überhaupt kein Holz mehr drin wäre oder so, dann würden die natürlich schon an die Wurzeln gehen. Aber ansonsten, ich würde sie rausnehmen, auf den Kompost geben oder so und dann können die sich weiterentwickeln. Das kann man machen, ja.
Genau, ich sollte, hast du das E-Mail von der Thekla gesehen? Sie schreibt, da waren wir auch gerade bei den torffreien Erden, und Schimmel, diese Anzuchterden, sind, also die Anzuchterden sind klumpig und schimmeln. Ja. Damit Pflänzchen zum Wachsen zu kriegen, ist sehr schwierig. Was tun mit dem Schimmel?
Ja, das ist richtig. Also gerade eben dieses Klumpige ist wirklich ein Problem. Also eine Kollegin hat mal gesagt, also das fand ich auch einen guten Tipp jetzt auch für mich, die schaut sich auch mal so diese Packungen dann gleich an. Also die nimmt sie in die Hand und wenn sie merkt, da ist schon so klumpig, sowas nimmt sie nicht. Also sollte schon möglichst auch locker drin sein. Aber das ist eben auch diese Schwierigkeit, der Erdwerke da was Tolles hinzubringen. Oftmals, wenn das so klumpig ist, kann es natürlich auch sein, dass es vielleicht schon sehr lange in dem, ja, in dem Gartencenter oder Baumarkt gelagert war oder auch falsch gelagert war. Und dieser Schimmel, der sich bildet, das ist auch kein Schimmel, der die Pflanzen eigentlich beeinflusst, sondern das ist eben dieser Schimmel, der auch wieder diese Ersatzstoffe zersetzt, also eben diese da ist ja Kompost mit drin, ist ja lebend. Es sind diese Holzfasern drin und oftmals bilden sich sogar auch Pilze und das sind oft Pilze, die eben zum Beispiel die Holzfasern zersetzen. Ist nicht schlimm, kann ich eigentlich nichts dagegen machen. Man kann versuchen, etwas trockener die Erde dann zu halten. Oder dass man vielleicht ein wenig Sand mit einmischt, dass insgesamt die Struktur stabil ist, aber mehr durchlüftet. Aber mehr kann man eigentlich da gegen diesen Schimmel gar nicht machen.
Und einen Gartentipp haben wir gekriegt von der Brigitte Semmler aus Babensham. Ich sollte Keil Vierheilig, was schreibt sie? Sie schreibt über einen besonderen Dünger.
Ja, genau. Und zwar schreibt sie eben, sie wollten einen Tipp weitergeben, als guten Wasserspeicher und genialen Dünger ist die Schafwolle. Einfach ungewaschen, direkt geschorene Schafwolle in die Töpfe oder ins Beet geben. Unschlagbarer Langzeitdünger und Wasserspeicher. Und da hat sie eigentlich recht. Das mache ich persönlich nämlich auch, dass ich Schafwolle, die bekomme ich von einer Bekannten, die einfach zwei Schafe hat und nicht weiß, wohin mit der Wolle. Und dann nehme ich Wolle und mache die, gerade eben bei so Langzeitkulturen, die jetzt dann auch bald rauskommen, so Tomaten, Zucchini, Paprika, da mache ich das ins Pflanzloch mit rein oder eben in den Topf. Und dadurch, dass sie so lange stehen, ist es auch so, dass die Mikroorganismen vom Boden die Schafwolle zersetzen und ganz langsam immer, vor allem den Stickstoff, den ja die Schafwolle enthält, langsam freigeben und die Pflanzen einfach bis zum Schluss richtig super grün sind. Und es ist auch eben ein Wasserspeicher und es ist auch so, dass wir im Schaugarten der Bayerischen Landesanstalt in Veit-Zöchheim, im Schaugarten der Gartenakademie, wir mulchen auch mit Schafwolle, weil wir wohnen ja im sehr trockenen Unterfranken und da sind wir um jeden Wasserspeicher eigentlich dankbar und da ist die Schafwolle eigentlich ganz gut.
Du hast auch gerade angesprochen, irgendwie das Fruchtgemüse. Tomate, Gurke, Zucchini, Paprika und so weiter, wären das Handgeschichten, die man jetzt schon in den Startlöchern steht und am liebsten gern schon rauspflanzt, aber ein bisschen sollte man da warten, glaube ich, da werden wir dann in der nächsten Stunde drüber reden. Auf was müssen wir da warten, ganz kurz?
Na, wir warten einfach noch auf nächste Woche auf die Eisheiligen, ne? Bis die kommen.
Wir heißen die Langnese, Schöller und Wir waren die Eisheiligen gleich wieder.
Ja, genau. Die kalte Sophie, die warten wir auf jeden Fall noch ab.
Alles klar.
Das ist die letzte.
Wenn's Wetter schön ist im Mai, dann sitzen die einen im Biergarten und die anderen im Garten ohne Bier und Pflanzen. Die Gärtnerin, der Gärtner steht in den Startlöchern in diesen Tagen und bohrt selbige schon fürs Gemüse ungeduldig. Aber vielleicht, ich sollte Keil Vierheilig von der Gartenakademie in Veitshöchheim uns zugeschaltet in Würzburg. Vielleicht sollte man doch noch ein bisschen warten im Garten, oder? Halt, Entschuldigung, ich sollte immer, wenn ich meine, ich gebe dir das Mikrofon, dann gebe ich der Musik Startkommando. So, also, die müssen auch noch ein bisschen warten. Isolde, was machen wir mit den Pflanzen im Garten?
Ja, also manche Sachen kann man wirklich schon pflanzen. Das sind jetzt natürlich die ganzen Salate, Kohlrabi, solche Sachen, die kommen problemlos jetzt mit dem Wetter zurecht. Aber gerade das Wärmeliebende, wie Tomate, Zucchini, Paprika, Aubergine, Gurke, da sollte man vielleicht wirklich die Eisheiligen noch abwarten. Ich habe jetzt gerade mal auch mal die Wetter-App geschaut und bei uns in Würzburg ist für nächste Woche Dienstag auf Mittwoch nochmal 1 Grad angesagt. Also das ist schon sehr kalt und da ist es besser, man wartet einfach ab, bis dann das Fruchtgemüse rauskommt. Also lieber noch wirklich die Eisheiligen, die sind ja bis zum 15. Mai, dass man da auf jeden Fall wartet und trotzdem einfach immer das Wetter im Auge behalten und vielleicht doch mal gucken in der App, wie entwickelt sich das. Das wäre jetzt schon ganz wichtig, dass ich darauf achte.
Ja, sollte man ein bisschen schauen. Also auf BR Heimat haben wir ja halbstündlich über das Wetter berichten sozusagen. Aber es ist schon gut, wenn man ein bisschen noch weiter vorausschaut. 11. bis 15. Mai haben die Eisheiligen, je nachdem mit welchem man anfängt, mit Mamertus, wenn man anfängt, ist der 11. Ansonsten Pancrazi, Servazi und Bonifazi, das haben die drei Heiligen Bazi. Und am Schluss fehlt nie
die kalte Sophie.
Genau, das ist dann der 15. Mai. Was kann man vorher schon raussetzen? Ach, hast du schon gesagt, glaube ich, gell? Aber
ja, also Salate, Kohlrabi, so diese ganzen Sachen. Oder ich kann Möhren säen, Radieschen säen, sowas, das geht problemlos. Also da ist kein Problem. Selbst wenn es jetzt nachts einmal kalt wird, das macht denen eigentlich gar nichts aus. Aber auch die Bohnen oder so, da warten wir auch noch ab.
Genau, Sojabohnen zum Beispiel oder Süßkartoffeln und so Geschichten werden die wenigsten von uns.
Noch, ja.
Ja, genau. Bei den Menschen heißt's ja barfuß erst raus in den Monaten ohne R. Also April ist noch Klapperlpflicht. Ab Mai gehen wir dann barfuß. Bei den Tomaten ist ähnlich. Auch am besten erst im Mai sowieso. Und dann sicherheitshalber haben wir gerade gehört, noch die Eisheiligen abwarten. Gilt ja für alles wärmeliebende Fruchtgemüse. Davor kämen, wie gesagt, nur die Harten in den Garten. Tomaten gehören eben nicht unbedingt dazu, aber dann, Isolde Keil Vierheilig von der Gartenakademie Veitshöchheim, unsere Gartenexpertin auf BR Heimat, dann pflanzt man die Tomaten am geschicktesten wie?
Ja, dann kann ich mich entscheiden, entweder will ich sie ins Beet pflanzen natürlich oder in ein Gefäß. Wenn ich es jetzt ins Gefäß mache, bin ich natürlich mobil. Ich kann sie auch irgendwie unter einen Dachvorsprung stellen, was jetzt wieder gut ist, um die Kraut- und Braunfäule vorzubeugen, was eine ganz wichtige Krankheit ist. Ja, und da kommen wir jetzt eigentlich wieder zu dem, was wir am Anfang gemacht haben. Wenn wir jetzt die Tomaten in Gefäße machen, also in große Töpfe oder auch in ein Hochbeet oder so. Ich verwende torffreie Erde oder torfreduzierte Erde. Wir haben schon gesagt, wie muss ich damit umgehen? Und auch hier ist wichtig, bei den Tomaten eben einen großen Topf zu verwenden. Das ist ganz wichtig. Je größer ein Gefäß, umso mehr Erde passt rein, umso besser kann die Pflanze Wurzeln bilden und auch wachsen. Man sollte am besten auch braune oder hellere Töpfe nehmen, nicht schwarze, weil schwarze können sich sehr stark aufheizen und dann kann es sogar sein, dass die Wurzeln im Topfrandbereich verbrennen und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wichtig ist auch, dass ich Abzugslöcher dann drin habe, dass die Tomate zwar feucht sein kann, aber eben nicht in Staunässe, was auch wieder für die Wurzelbildung halt sehr schlecht wäre. Ja, dann braucht sie Dünger. Also Tomaten brauchen eigentlich recht viel Dünger. sind ja auch Hochleistungspflanzen, die sollen ja auch sehr viele Früchte bilden in die torffreien Erden, wie ich auch vorher schon gesagt hatte, dass man da auch mit Horngries beispielsweise schon untermischt oder eben der Tipp, dass man auch Schaufolle mit reingibt. Ja, auch das eigentlich ähnlich mache ich das jetzt auch, wenn ich das im Beet mache. Da mache ich eben auch großen Pflanzabstand, mindestens mal 50 bis 60 Zentimeter zur nächsten Pflanze, dass die auch dann später gut abtrocknen können und eben vor der Kraut- und Braunfäule gefeit sind. Wenn ich ein Dach drüber habe, umso besser. Kraut- und Braunfäule ist da ein Problem. Auch hier wieder Schafwolle mit ins Pflanzloch rein, Dünger mit ins Pflanzloch rein und da die Tomate ein bisschen schräg vielleicht einpflanzen oder auf jeden Fall tiefer, als sie im Topf gestanden war. Denn die Tomate, die kann noch zusätzlich Wurzeln bilden, wird damit auch stabiler und bleibt besser stehen. Und dann natürlich mit einem Stab fixieren, spezielle Tomatenstäbe oder es gibt ja auch Sorten im Beet, die sehr hoch wachsen, da nehme ich dann immer auch Bohnenstangen und mache die da dran fest.
Es gibt ja, ich sollte viele Tomatenexperten, ich gehöre nicht dazu, darum frage ich jetzt blöd, warum schräg? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wieso haben wir die schräg?
Also damit ist eine, dann ist nicht praktisch tief gepflanzt, sondern leicht so schräg, aber dass eben mehr, also der Wurzelballen und dann noch ein Stück von dem Stiel mit dabei ist unter der Erde, an dem eben neue Wurzeln gebildet werden können. Also das kann eben die Tomate, die kann ich tiefer setzen und damit es eben nicht tief ist, sondern schräg, sage ich jetzt mal leicht schräg, dass einfach mehr Möglichkeit zur Wurzelbildung da ist im Beet.
Alles klar. Der Mensch liegt ja auch oft einmal schräg im Bett. Wie gesagt, ich bin kein Tomatenexperte, aber manche setzen es, die wissen ganz genau, wo sie es hinsetzen müssen, dass dort gut werden. Das Einzige, was ich mal gelesen habe, ist oder auch bei dir gesehen habe, man setzt sie nicht gleich direkt in die pralle Sonne und dann später aber vertrags mehr Sonne oder wie?
Das ist vor allem beim Abhärten. Also das ist, wenn ich jetzt die vorgezogen habe, mir meine eigenen Tomaten gezogen habe oder vielleicht jetzt auch welche eingekauft habe und die aber noch ein bisschen abwarten muss, bis die Eisheiligen vorbei sind, bis sie an Ort und Stelle sind, dass die abgehärtet werden. Also dass die nicht sofort in der prallen Sonne dann die Jungpflanzen sind. Weil dann kann es Verbrennungen geben. Ich meine, klar, wenn ich sie hinauspflanze, dann sind sie schon an dem Ort, wo sie sein sollen. Und eine Sonne und die Tomate ist eigentlich eine sonnenhungrige Pflanze, dann ist es so. Aber wenn ich jetzt selber gezogene habe oder so, die härte ich einfach ab, indem ich sie in Halbschatten, Schatten erstmal stelle. Kühle Temperaturen machen nichts aus, aber Kälte natürlich nicht. Und dann kommen sie später wirklich in die volle Sonne.
Also Tomaten haben wir gerade schon an den richtigen Platz gesetzt und auch leicht schräg möglicherweise. Und dann gibt's ganz gerade Tomatenstauern und gute Tomaten. Was machen wir mit Zucchini, Gurken und sonstigen Gemüse? Ich sollte Keil vierheilig auch aussetzen jetzt natürlich oder nach der Eisheiligen, je nachdem. Und worauf achten?
Ja, also wir warten mit den ganzen wärmeliebenden Fruchtgemüsen, wie eben die Tomate, Zucchini, Kürbis, Aubergine, Paprika, Gurke, auch die Stangen und Buschbohnen, da warten wir wirklich am besten bis nach den Eisheiligen. Dann ist auch der Boden nicht mehr ganz so kalt und gerade die Bohnen keimen dann auch besser, wenn ich sie nicht schon vorgezogen habe. Das mache ich dann alles. Beetvorbereitung ist wichtig, dass ich schon mal Kompost so als Grunddüngung so mit eingearbeitet habe. Und wenn ich jetzt meine Pflanzen setze, also eben was in Töpfen schon ist, da gebe ich auch ins Pflanzloch vorher noch zusätzlich eben, was wir schon gesagt haben, ein bisschen Schafwolle und dann vielleicht noch ein wenig Hornmehl oder Horngries dazu. Auch hier ganz wichtig bei den ganzen Pflanzen, ich brauche immer ausreichend Platz. Und wenn ich jetzt Zucchini habe, die ist zwar Anfang immer noch so ein kleines Pflänzle, aber gerade die Zucchini, die wird ja sehr groß und ich sollte pro Pflanze schon ungefähr einen Quadratmeter Platz einplanen in meinem Gartenbeet. Das ist eigentlich ganz wichtig. Wichtig ist dann auch das Wasser, also die Bewässerung, dass ich da regelmäßig gieße. und auch das Wasser im Boden zu halten. Und gerade in den Gebieten, wo es ja relativ wenig regnet, wie ja jetzt zum Beispiel auch bei uns in Unterfranken oder auch in Mittelfranken, ist es oft so, da ist ganz wichtig, dass ich den Boden auch mulche. Das reduziert einfach die Verdunstung des Wassers aus dem Boden. Und mit dem Mulchen, da kann ich jetzt Grasschnitt nehmen oder anderes organisches Material, was ich so habe, oder auch die Schafwolle eben obendrauf. Ja, das ist eben ganz wichtig und das fördert auch das Bodenleben, weil einfach die Sonne da nicht so viel drauf scheinen kann und das Bodenleben einfach lebendig bleibt. Und das Bodenleben ist auch wichtig, dass sich das organische Material umsetzt und für die Pflanzen verfügbare Nährstoffe bildet.
Wir haben also, wenn wir einen grünen Daumen haben, Tomaten, Zucchini und Gurken bald in der freien Natur ausgewildert, quasi was heißt, gut gepflegt, angesetzt und eingesetzt und hoffen dann, dass sie was werden, gleich noch die Eisheiligen. In der Zwischenzeit dann, wenn alles erledigt ist, in den Zwischenräumen, können wir uns dann um andere Dinge kümmern. Isolde Keil, Vierheilig, Gartenexpertin, um was kümmern wir uns, ja, wenn alles gesetzt ist?
Ja, wenn alles gesetzt ist, dann merkt man plötzlich, oh, ich habe da vielleicht noch irgendwie ein halbes Beet, wo ich noch nichts gepflanzt habe. Oder auch zwischendrin sind vielleicht irgendwelche Salate schon abgeerntet und dann habe ich immer noch ein bisschen Platz. Da kann man seinen Gemüsegarten auch ein bisschen bunt machen, weil im Grunde, wenn man so drüber schaut, ist ja dann doch alles erstmal so richtig grün. Aber ich kann das Ganze mit bunten Sommerblumen zum Beispiel ein bisschen aufpeppen. Zum Beispiel gibt es ja dann Zinnien, Astern oder auch das Schmuckkörbchen, Cosmea, die Ringelblumen oder auch das Löwenmäulchen. Und die bringen dann über den Sommer auch ganz viel Farbe in den Gemüsegarten. Aber was noch besser ist eigentlich fast, das ist, dass die auch ganz viel Nahrung für die Insekten bringen. Und viele Insekten sind ja auch gleichzeitig noch Nützlinge. Also zum Beispiel die Schwebfliege oder die Florfliege. Die brauchen als erwachsenes Tier nämlich den Pollen und Nektar von den Sommerblumen, legen aber ihre Eier dahin, wo Schädlinge sind. Und deswegen hole ich mir die eigentlich in meinen Gemüsegarten. Also das ist eigentlich ganz so eine Win-Win-Situation. Ich habe was Buntes drin, lock die an und die machen dann die Arbeit für mich, indem sie Pflanzenschutz betreiben und die Schädlinge vertilgen. Habe ich jetzt...
Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ne?
Alles gut.
weil du hast jetzt von Pflanzen, von Blümchen gesprochen, aber denen kann man jetzt, also ja, außer dass schön sein, jetzt vielleicht nicht so viel anfangen, außer dass halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, Insekten anlocken und gut sein überhaupt gegen die Schädlinge, aber kann man auch irgendwie so Kräuter und so Geschichten anpflanzen, die doppelte Win-Win-Situation ist sozusagen.
Natürlich. Genau, das kann man natürlich auch machen, weil gerade die Blüten von ganz vielen Kräutern sind nämlich auch sehr interessant für die Insekten und locken die an. Ich kann diese Kräuter dann im speziellen Kräuterbeet machen. Ich kann da aber auch eine Beeteinfassung machen. Wenn ich zum Beispiel Thymian kann ich so als Beeteinfassung nehmen oder auch Salbei oder Lavendel, wenn ich den lässt sich einmal schön schneiden, dann kann ich wie so eine kleine Schnitthecke machen, so als Ersatz für den Buchsbaum, weil der Buchsbaumzünsler ja eh unsere Buchse alle schon vertilgt hat und deswegen kaum noch welche zu sehen sind von diesen Buchsen. Aber was auch sehr schön ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte so eine Beeteinfassung machen, ist natürlich die Monatserdbeere, weil die keine Ranken bildet, sondern einfach immer so kleine Büschchen und die auch sehr viele Jahre an derselben Stelle sein können. Also mit Kräutern kann ich dann schon natürlich viel machen und eben, aber was ich auch da wieder, wir denken ja nicht nur immer an uns, sondern auch an die vielen Insekten, dass ich die Kräuter, die ich zwar verwenden möchte, aber dass ich die nicht alle komplett immer abernte, sondern immer auch noch was stehen lasse, was dann zur Blüte kommt, wo dann eben sich die Insekten dran laben. Also das sollte man vielleicht machen, gerade wenn man jetzt so naturnah gärtnert, dass man auch da immer ein bisschen was für die anderen Gartenmitbewohner hat und da einfach auch eine Vielfalt dann in seinen Garten reinbekommt. Also das wäre schon ganz wichtig, dass man eben einen Teil der Kräuter zum Blühen kommen lässt und erst dann zurückschneidet. Das wäre ganz gut.
Der Garten, was alles drin oder wie man es macht, dass er gut wird, der Garten, haben wir ein bisschen besprochen heute. Und dann gehen wir in den Garten und genießen die Schönheit, oder? Auch in aller Ruhe.
Ja, auf jeden Fall. Der Garten, das ist einfach total schön jetzt. Also alles üppig grün, wenn man so rausschaut. Auch die einzelnen, also wenn ich jetzt so Bäume anschaue, habe ich jetzt letzte Woche erst gesehen, wie unterschiedlich eigentlich die Austriebe sind. Zartes Grün, das andere treibt ganz rot aus, also total schön. Ja, einfach, man muss sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen und mal zu schauen. Einfach nicht immer nur die Hektik, sondern einfach auch mal schauen, was da so sich tut. Welche Blüten kommen jetzt, andere vergehen. Also gerade so die Tulpen sind bei uns durch hier und die Narzissen. Dafür kommen jetzt einfach die Iris und Schwertlilien, die jetzt ihre Blüten öffnen. Auch die ersten Pfingstrosen sind bei uns da. Also es ist schon sehr schön. Und mein Appell an alle, einfach auch mal rausgehen, einfach mal gucken und nicht nur immer die Arbeit sehen, sondern auch mal einfach schauen, sich ein bisschen beobachten, was sich da so tut. Auch im Teich tut sich jetzt einiges. Da sind auch die Libellen jetzt schon unterwegs. Die Larven sind geschlüpft, neue Libellen sind da und fliegen rum. Also auch da, das macht einfach richtig Spaß jetzt gerade momentan im Garten. Das ist eigentlich schon wichtig. Oder auch, wer jetzt Obstbäume hat oder auch seine Erdbeeren. Bei den Erdbeeren, da sieht man jetzt die vielen weißen Blüten und das wären ja alles mal so richtig tolle rote Früchte. Und also mein Stachelbeerstrauch, der hängt also wieder dicke, dicke voll. Also die Befruchtung hat geklappt. Das ist echt wunderbar. Also von daher einfach mal sich auch an dem freuen, was noch kommt und was da ist und was kommt. Das ist eigentlich ganz wichtig.
Ich sollte, was aber auch kommt, jetzt muss ich lästig sein, ja. Möglicherweise Schädlinge, auf die soll man auch ein bisschen Acht geben, oder?
Ja, das ist richtig. Also gerade bei den Rosen, da habe ich es jetzt schon gesehen, da hängen eben so richtig fette grüne Blattläuse dran. Was mache ich? Also ich gehe einfach hin und nehme die Finger und zerdrück die und streife die so ab, weil damit habe ich schon den ersten Pflanzenschutz eigentlich gemacht. Und es sind aber auch schon Marienkäfer unterwegs und die kommen ja dann und fressen beispielsweise auch die Blattläuse. Und damit sie auch da hinterherkommen mit dem Fressen, deswegen einfach mit den Fingern so die ersten dicken Blattläuse ein bisschen wegnehmen und dann kommen die und dann reguliert sich das oft schon von selber. Was man auch gemerkt hat jetzt, das sind die Frostspanner. Ich weiß nicht, ob Sie die auch schon gesehen haben. Das sind so Räubchen, die so einen Katzenbuckel machen, wenn die sich fortbewegen. Das sind eben diese Spanner, diese Frostspanner jetzt in dem Fall. Und die fressen halt gerade vom Obstbäumen oder so, fressen die Löcher in die Blätter rein oder manchmal auch sogar noch, dass sie junge Früchte anfressen. Das ist sehr unangenehm. Ist mir jetzt eigentlich auch erst aufgefallen, ja, als ich draußen war, an so einer Hecke vorbeigegangen bin, weil die fressen nämlich auch andere Laubgehölze. Und dann waren die Tiere so auf meiner Kleidung. Da habe ich gemeint, oh je, da ist ja wirklich schon was da. Ja, auch da per Hand, wo man hinkommt natürlich. Und was halt da auch wichtig ist in seinem Garten, dass der auch lebendig bleibt und ist, schauen, dass Vögel da sind. Weil gerade die Meisen oder auch andere Vögel, die brauchen jetzt Futter für ihre Jungen. Und da nehmen die zum einen gern die Blattläuse, aber auch die vielen kleinen Räubchen, die jetzt eben unterwegs sind, die holen sie auch von den Triebspitzen weg und füttern sie dann an die Jungen. Also das sollte man vielleicht auch darauf achten, dass man da genügend Nistmöglichkeiten den Vögeln künftig bietet, dass sie auch im Garten bleiben. Vielleicht haben Sie auch schon, der ein oder andere so ein Gespinst gesehen. Das fängt nämlich langsam an. Das sind die Gespinstmotten. Da wäre es besser, die aber wegzunehmen, abzuschneiden oder die Gespinste aufzureißen, weil diese Räubchen sind so geschützt in diesem zähen Gespinstmaterial, dass da die Vögel nicht hinkommen. Aber das sind nur so Kleinigkeiten, die jetzt eben auftreten. Offenen Auges durch den Garten, sage ich da nur.
Ganz genau, offenen Auges, achtsam für die Schönheit sei, offen für die Schönheit und aber ein bisschen darauf achten, dass man den Garten auch pflegen muss. So kann man das sagen, oder? Ist ja, also, Keil für heilig.
Ja, also man soll, man sollte so ein gutes Maß finden zwischen dem, was Pflege ist, also und ja, auch dem, was einfach schön ist. Und jeder Garten schaut einfach anders aus. Und das sollte man auch so lassen, jedem so ein bisschen Biodiversität fördern, das ist ganz wichtig. Aber wenn jetzt beispielsweise da eine Rose drin ist, super gefüllt, die vielleicht nicht so viel für die Insekten bietet, macht nichts. Dafür habe ich vielleicht eine wilde Ecke mit Brennnesseln, wo jetzt auch Raupen kommen dann, aber Raupen vom Tagpfauenauge beispielsweise, was ja dann auch wieder tolle Schmetterlinge gibt. Einfach so die Abwechslung im Garten ist ganz wichtig. Und jeder Garten ist auch ja ein inneres oder ein äußeres, das persönlich oder ja ein Zeichen der Persönlichkeit einfach.
Schönes Schlusswort. Ich wollte nicht erschrecken. Ich sollte jetzt, weil ich dem Ensemble Bernhard Kohlhaaf schon das Zeichen geben habe, ein bisschen einzuspielen, weil das war so ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir doch, da kann ein bisschen Musik dazu passen. Vielen Dank, Isolde Keil Vierheilig, unsere Gartenexpertin aus Veitshöchheim oder Würzburg. Es war mir eine Ehre heute, ich habe die Ehre mit dir, mit Ihnen. Bayerische Grüße in Unterfranken war eine gute Gartenachse heute, würde ich sagen.
Wunderbar. So,
von Unterfranken nach Oberbayern.
Ja.
Schönen Tag noch und gute genau. Gartenarbeit, gute Zeit. Servus, Song für heute, für diesen Vormittag. Und habe die Ehre, eben die Isolde Keil Vierheilig und der Markus Dremmel.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, genau.